Es gibt sie. Es gibt sie, diese berühmten letzten Worte. Und ich könnte jetzt in wenigen Sekunden recherchieren und von irgendwelchen berühmten Personen die letzten berühmten Worte sagen. Aber ich könnte dich auch fragen, was sind deine, was wären deine letzten Worte? Was man als letztes sagt, das bleibt im Gedächtnis, sagt man so. Das, was man als letztes sagt, soll bleiben, aber bleibt es auch? Wenn jemand im Sterben liegt und nochmal die Hand seiner Tochter hält und sagt, du warst ein gutes Mädchen, mein Schatz. Oder wenn ein Lehrer in den Ruhestand geht und nochmal vorne steht und sagt, ich danke euch Kinder für diese Erfahrung, dass auch ich von euch lernen konnte. Letzte Worte sollen bleiben. Was sind deine letzten Worte? Deine letzten Worte an diese Gemeinde? Pass auf, dass die Stühle noch genauso stehen. Pass auf, dass du nicht zu laut bist, wenn der Prediger vorne ist. Pass auf, was du anziehst, denn es könnte zu kurz sein. Und manchmal ist es das auch. Was wären die letzten Worte für diese Gemeinde, dass wir uns näher kommen, dass wir verbunden bleiben, wenn wir es denn nicht schon sind, verbunden werden untereinander? Dass wir es aushalten können, dass wir nicht immer der gleichen Meinung sind. Dass der eine das Fenster gerne auf hat und der andere aber gerne die Jalousien runden hat. Können wir das aushalten? Können wir aushalten, dass die Sitzpolster braun sind, obwohl ich braun gar nicht mag? Was würde ich sagen, wenn ich die letzten Worte meiner Gemeinde sagen müsste? Was würde bleiben? Wenn ich nach Antworten suche für eine bestimmte Frage in meinem Leben oder ja, dann gucke ich gerne in die Bibel immer ganz an den Anfang oder irgendwie ganz am Ende. Ich finde das irgendwie inspirierend, das ist so ein Ding von mir und habe es wieder gemacht. Aber diesmal am Ende eines Buches, einer Buchsammlung, eines Sammelbandes, nämlich das Alte Testament. Und ich habe mich gefragt, was sagt man so am Ende, kurz bevor Stille ist? Manche Theologen sagen 300, 400 Jahre, nichts mehr, keine Propheten mehr, kein Blick mehr in die Zukunft. Keine Wiederholung, ellenlange Seiten über die Gesetze. Gesetze, Prophetie, Stille. Was sagt man da am Ende? Und da schreibt Maleachi im dritten Kapitel, im letzten Kapitel des Alten Testaments, noch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, der majestätische Tag des Herrn, wo er endlich wiederkommt, sende ich euch den Propheten Elia. Warum? Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihrer Väter ihren Vätern zuwenden, damit ich beim Kommen nicht das Land vernichten muss. Und das steht am Ende und das bleibt. Und das schallt ein paar hundert Jahre hinaus. Und die Leute, die kennen diese Worte. Und sie fragen sich nicht, Wie können wir einander uns zuwenden, liebe Geschwister und Brüder, sondern wann kommt endlich dieser Prophet Elia? Beides sehr gute Fragen, aber das eine ist passiv und das andere ist aktiv. Und ich meine mit dem Herzen nicht eine nette Gefühlsduselei, wo man sagt, ach ja, ich habe euch alle ganz lieb und dann machen wir noch piep, piep, piep und dann essen wir zusammen. Sondern ich meine damit, dass wir es aushalten, dass wir keine braunen Sitzpolster mögen. Dass wir es aushalten, wenn es zieht, wie Hechtsuppe, wo ich herkomme. Und das ist okay. Dass wir uns immer noch einander zuwenden und nicht sagen, ich gehe jetzt weg und mache mein eigenes Ding. Ich gründe meine Gemeinde da draußen, weil ich habe es verstanden. Auf Wiedersehen. Viel Spaß noch zusammen. Das kann ich machen. Aber es ist Arbeit und es ist Arbeit an mir selbst. Weil wenn ich mich jemandem anders zuwenden möchte, dann muss ich mich ja auch mir selbst zuwenden. Oh Mann, schaffe ich das? Oh, mir tut das echt weh manchmal, mich selbst anzugucken. Ja. Und ich meine damit nicht die Haare. Die kann man ändern, weißt du? Aber das, was man manchmal so sagt, das geht nicht so schnell. Aber das ist was Aktives. Auf den Propheten warten, gut. Aber schon heute mein Herz jemanden zuwenden, das ist gar nicht so leicht, weil da fließt vielleicht sogar mal eine Träne. Und vielleicht sagt der andere, ich will es gerade gar nicht hören. Und es tut weh. Aber kann ich das, kann ich diese Spannung aushalten, auch in meiner Gemeinde? Und die Situation, in der hier hineingesprochen wird, ist eigentlich eine gute Situation. Der Tempel, der ist wieder aufgebaut. Man hat eine Krise überwunden. Man hat Sklaverei überwunden. Das Volk Israel ist am wieder gesunden. Und da steht dieses Monument, das Gemeindehaus, es steht wieder. Aber die der Menschen, die da hingehen, sind immer noch dieselben. Manchmal gibt es den Eindruck, dass wenn wir eine Freundschaft beenden oder eine Beziehung beenden und zu einer neuen Beziehung gehen, dass es denn da anders ist, aber wir sind ja immer noch dabei. Und es tut weh. Und der Tempel ist jetzt ein anderer, aber die Leute, die da hingehen, sind immer noch dieselben. Und die streiten sich immer noch. Und die verlassen sich immer noch. Und die weinen auch immer noch. Aber sie wenden sich nicht einander zu. Weil jeder hat den größten Schmerz. Jeder leidet am meisten. Ja, wir leiden alle am meisten. Aber warum denn nicht miteinander und jeder für sich? Wir können gemeinsam warten auf den Propheten, auf das neue Jerusalem. Aber dabei einsam an unserem Schmerz ersticken, weil wir denken, wir sind die, die am meisten leiden. Können wir auch machen. Aber sollen wir nicht machen. Andere Propheten haben es ähnlich formuliert. Es ist ein Trend nennen möchte, mehr eine Erkenntnis, worum es eigentlich gehen soll. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Amos, ja, der gesagt hat, der gesagt hat, es geht nicht darum, Gott ein formelles Opfer darzubringen. Es ist gut, wenn es euch hilft und ihr dadurch begreift, was Vergebung ist. Aber noch besser ist es, wenn ihr mit Aufrichtigkeit hingeht und sagt, es tut mir echt leid, Mann. Und ich bin schuldig an dir geworden und ich bitte dich, dass du meine Entschuldigung akzeptierst. Weil ein Tier, ich habe es noch nicht gemacht, deswegen vergebt mir, ja, aber ein Tier zu einem Priester zu bringen, der ist Opfer, ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, oder? Kostet Geld, kostet Zeit, ja. Aber geh hin und frage, kannst du meine Entschuldigung akzeptieren? Es tut mir leid. Ist manchmal schwerer. Ja? Also auch unter den, auch nochmal Amos 5, ja. Ich hasse und verachte eure religiösen Feste, sagt der Herr. Ich kann das nicht riechen. Ich will Gerechtigkeit. Ich will, dass der Schwächere, dass der aufgebaut wird unter euch. Der, der keine Stimme hat, dass auch der gehört wird. Das will ich von euch. Und nicht eure, eure Feste. Feste sind gut, ne? Nicht, dass mich jemand von euch nachher zitiert und sagt, du sagst, Feste sind schlecht. Nein. Feste sind schön. Aber sie ersetzen eben nicht, dass wir uns darum bemühen müssen, Gerechtigkeit selber herzustellen, aber auch zu begleiten in der Gemeinde, in der Familie und darüber hinaus. Wo bleibt er denn? Wo bleibt er denn, der die Herzen wieder zuwendet, der das bewirkt, dass wir Vater und Sohn nebeneinander stehen können und sagen, Papa, du hast nicht alles richtig gemacht, aber ich hab dich lieb. Und wo der Vater sagen kann, mein Sohn, es tut mir leid, dass ich ein Esel war, aber ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst. Wann kommt der Prophet? Wo ist er? Und dann gibt es diese Geschichte in Lukas 1, wo Menschen sich ein Kind wünschen. Und es heißt, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet gehört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Und jetzt kommt dieser Satz, der dann im Neuen Testament nahtlos übergeht. Denn er wird die Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn, ihren Gott, zuzuwenden. Er wird ein Mann mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia sein, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Also eine Familie weiß jetzt auf einmal Bescheid. Also dieser Elia, der wird jetzt kommen. Also das Warten hat jetzt schon mal ein Ende. Das ist schon mal gut. Vielleicht haben wir es noch nicht ganz geschafft, dass wir uns einander zuwenden. Aber vielleicht wird das Problem jetzt gelöst. Denn jetzt kommt er endlich. Die Frage ist nur, merkst du, dass er da ist? Vielleicht stehst du mal auf dem Bahnhof und wartest auf deine Mama oder deinen Papa oder Onkel, Tante, wer auch immer, und du guckst die ganze Zeit, wo ist er denn jetzt, wo ist er? Auf einmal steht der neben und sagt, hi, und du bist, ja? Manchmal guckst du, aber du siehst nicht. Und du denkst dir, die Veränderung, die müsste doch jetzt schon längst da sein, aber es schmeckt immer alles noch wie damals. Es hat sich gar nichts verändert. Es ist immer noch bitter. Wo ist er? Wo ist der Prophet? Wo ist die Veränderung? Genau, das gehört auch noch zum Lukas dazu, nämlich das Zitat aus Maleachi. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden. Und dann erzählt uns in Matthäus 3. Kapitel, vom Johannes dem Täufer. Und das Erste, was wir über ihn erfahren, was er predigt, ist, kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nah. Bei Maleachi genau dasselbe. Damit der große und schreckliche, ehrfurchtsvolle Tag des Herrn kommen kann, muss eins geschehen. Was muss geschehen? Ihr müsst euch einander wieder zuwenden. Ja? Zacharias, Elisabeth bekommen die Nachricht, es wird dieser Prophet kommen. Okay, und jetzt haben wir Johannes den Täufer. Und der sagt was? Kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nahe. Hier gibt es Gemeinsamkeiten. Und dieses Umkehren fängt anscheinend bei mir an, dass ich umkehren muss. Und ich meine damit nicht, dass ich jede meiner Lebensentscheidungen ständig hinterfragen muss und mir am besten dabei noch auf den Rücken haue, weil ich so ein schlechter Mensch bin. Das meine ich nicht, sondern dass ich mich aufrichtig frage, wo muss ich noch was in Ordnung bringen? Wo habe ich mir eben nicht die Zeit genommen, um zu verstehen, warum einer diese Stühle eben nicht schön findet? Und ich ihn dafür verurteilt habe und dachte, was für ein geschmackloser Spinner, obwohl er vielleicht seine Gründe hat, weil Braun ihn nun mal an die Couch seiner Oma erinnert und die Oma war blöd. Ich weiß es nicht. Kehr um. Nimm dir die Zeit und hör nochmal zu, was die Beweggründe dieser Person sind, die du nicht verstehst. Denn das Himmelreich ist nah. Nochmal spannend in dem Hinblick, wenn Jesus später sagt, das Himmelreich ist nicht erst was kommt, sondern es ist schon was da ist. Denn dann, wann ist es da? Wenn ihr euch einander zuwendet. Wenn ihr wie meine Jünger lebt, dann ist das Himmelreich nah. Und die Jünger haben die gleiche Frage. Ja, wir haben davon gehört, ne, dass es einen Elia geben wird. Wer ist das jetzt genau? Heißt er denn auch Elia oder handelt er nur im Geist des Elia? Wer wird es sein? Und sie fragen, warum behaupten die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia wiederkommen muss? Warum sagen die das? Was hat es damit auf sich? Wer wird es sein? Elia kommt tatsächlich zuerst, um alles vorzubereiten, sagt Jesus. Aber ich sage euch, er ist bereits gekommen. Doch niemand hat ihn erkannt und er wurde schwer misshandelt. Und bald wird auch der Menschensohn durch ihre Hand leiden. Da wurde den Jüngern klar, dass er von Johannes dem Täufer gesprochen hatte. Damit haben die Schriftgelehrten nicht gerechnet, dass so ein heuschreckend essender Hippie auf einmal kommt und sagt, kehret um. Das haben wir uns aber anders vorgestellt. Das passt gar nicht in unser Weltbild rein. Wir dachten, da kommt jemand adrett, gekleidetes zu uns bei Kaffee und Tee, eher bei Tee, und sagt uns, Freunde, wir müssen reden. Aber da kommt Johannes der Täufer und sagt, wir sollen uns verändern? Die Armen sollen mal mehr arbeiten, damit sie mehr Geld bekommen, oder? Friedrich Merz. Also, die Frage ist doch einfach, war es den Menschen bewusst, den Schriftgelehrten bewusst, dass sie etwas dazu beitragen konnten, dass sich etwas verändert? Ich weiß es nicht. Den Jüngern war es nicht klar. Ja. Den Schriftgelehrten anscheinend auch nicht. Man hat wahrscheinlich von großen Endzeitfantasien geträumt, dass auf einmal sich der Himmel verfärbt, was auch in der Endzeit tatsächlich so sein wird, wie wir Jesu Worte kennen. Aber hier, das Himmelreich bricht nicht an durch Gewitter. Nicht, dass der Mond sich dunkelrot färbt, nein. Das fängt da an, wo wir umkehren, Buße tun, so wie Johannes der Täufer es gesagt hat, weil er die Bevollmächtigung Gottes hatte. Und dann, in Matthäus 17 bleiben wir, und ich finde es ganz interessant, dass auch André letzte Woche, darüber gepredigt hat und nochmal diesen schönen entscheidenden Hinweis auf Markus 9 gegeben hat. Also Matthäus 17 und Markus 9 sind Freunde, also im Sinne von, die erzählen die gleiche Geschichte. Und das Spannende ist, um euch nochmal kurz abzuholen, es gibt einen besessenen Jungen und einen besorgten Vater. Und der besorgte Vater sagt, mein Junge, der hat solche Anfälle, ja? Und dann hat er so Schaum vor dem Mund und manchmal fällt er ins Feuer und manchmal fällt er ins Wasser und das Leben ist schrecklich. Weil du den Jungen immer beschützen willst, aber du weißt nie, was ihm als nächstes passiert. Ne, sind wir, ne? Das ist die Situation. Und dann sagt der Vater, Jesus, ich war bei den Jüngern, die konnten mir nicht helfen und jetzt mach du was. Und das ist der Kontext, weil er will wissen, warum. Warum konnten die Jünger nicht helfen? Und Jesus sagt, weil euer Glaube so gering ist, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier nach da und er würde sich bewegen. Und hier geht es um Heilung eines besessenen Jungen, eines bösen Geistes. Ich bin mir sehr darüber im Klaren und darüber bewusst. Und trotzdem hatte ich letztens das Gespräch mit einer lieben Person und wir haben darüber ein bisschen nachgedacht, was könnte dieser Berg noch symbolisieren in unserem Leben? Ein großes Hindernis, ja? Und große Hindernisse überwinden wir manchmal eben auch nicht alleine, sondern zusammen. Und manche von uns würden vielleicht auch am Berg unten sitzen bleiben und sagen, Bro, da komme ich nie hoch, das schaffen wir nicht. ich will jetzt nicht einen Namen sagen, aber jemand aus meiner, oh, wie soll ich das umschreiben? Ich kenne jemanden, von dem erzählt wird, dass er mal spazieren war in Norwegen, ja, sind spazieren gegangen und er hat sich hingesetzt und gesagt, ich will nicht mehr, ihr könnt mich jetzt hier abholen, wenn ihr wieder zurückkommt. Und so geht es uns manchmal. Und wie schön ist es, wenn jemand sagt, komm, jetzt habe ich fast den Namen gesagt, komm mein Schatz, ich nehme dich nachher mit und wir tragen dich gemeinsam nach Hause. Wie schön wäre das. Wenn wir sagen würden, ich benutze heute dieses braune Polsterbeispiel übertrieben oft, ich finde die Schule vollkommen in Ordnung, aber sie stehen vor mir. Wenn wir sagen können, ich trage dich nach Hause, Elisabeth, ist jetzt auch improvisiert, auch wenn du die Stühle nicht magst, aber ich wende mich dir dennoch zu, weil nur gemeinsam kann ich schaffen, diesen Berg in meinem Herzen zu überwinden. Alleine kann ich in meinem Zimmer sagen, ach lieber Gott, ja, es tut mir leid, dass ich böse zu Elisabeth war. Ist schön. Aber nur gemeinsam hat es viel mehr Wirkung und kommt auch der Sinnhaftigkeit nach, ja? Weil du weißt ja nicht, wenn ich alleine in meinem Zimmer bin und bete. Und Markus 9, also nochmal eine halbe Sekunde zurück, ein halber Schritt zurück. Weil euer Glaube so gering ist, so fängt es ja an, sagt Jesus. Und hier könnte man ja meinen, dass es um den geringen Glauben der Jünger geht. Aber Markus 9 lässt uns was anderes vermuten. Denn hier sagt der Markus, der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Und Jesus sagt, wie, wenn ich kann? Natürlich kann ich. Und an anderer Stelle sagt Jesus zu seinen Jüngern, bittet, so wird dir gegeben, aber du bittest nicht und deshalb bekommst du nicht. Es ist leichter zu bitten für die neue Arbeitsstelle. Es ist leichter zu bitten, dass mein Auto kein Loch hat beim Nachhausefahren, ja? Das ist alles leicht. Aber die Bitte, dass ich meine Beziehung zu Stefan, Entschuldigung, sitzt da heute, wieder in Ordnung bekomme, das ist schwerer. Aber das wird mir gegeben. Wenn du glaubst. Wenn du glaubst. Und ich sage euch ehrlich, boah, das fordert mich ganz schön heraus. Weil das will ich glauben, dass das möglich ist, dass Leute, die sich jahrelang nicht angesehen haben, dass sie wieder zusammenfinden können. Und gar nicht so dramatisch. Ich will glauben, dass ich immer wieder den Mut habe, auch zu meiner Familie zu gehen und zu sagen, es tut mir leid, ich bin manchmal ein richtig großer Esel. Aber weil ihr mir wichtig seid, möchte ich Gott bitten, dass er mir hilft, immer wieder ein Herz zu haben, was auch umdreht und sagt, es tut mir leid. Ja. Okay, kommen wir langsam zum Ende. Es sind die letzten Worte, die nochmal so nachklingen und die nachhallen. Und ich habe überlegt, was bringe ich euch mit als die letzten Worte Jesu? Bringe ich euch mit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, dieser Schrei. Bringe ich euch mit, in deine Hände befehle ich meinen Geist? Oder bringe ich euch mit, es ist vollbracht? Ich wollte bei Johannes bleiben. Und ich bleibe bei ihm. Und er sitzt an diesem letzten Abendmahl. Und Jesus hat die Größe, jemanden die Füße zu waschen, der keine Kommentare über sein Gewand gemacht hat oder die Stuhlfarbe. Er hat ihn verraten. Und er wird ihn verraten und er wird ihn an das Kreuz bringen. Und in dieser Situation ist Jesus gerade. Und ich glaube, er überlegt gar nicht, weil er lebt es. Er ist authentisch in dem, was er tut. Und er sagt zu seinen Jüngern, ich gebe euch ein neues Gebot. Und dieses neue Gebot, das verdichtet sich in allen Geboten, die ihr über Mose gehört habt. Das verdichtet alle prophetische Prophezeiungen. Liebt einander. Wendet einander zu. So wie ich euch geliebt habe, sollt ihr auch einander dienen. Also tatsächlich dem die Tür aufhalten, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Tatsächlich dem zu hören, bei dem ich manchmal innerlich vielleicht die Augen verdrehe. Vielleicht demjenigen ein Wegbegleiter sein, der mich irgendwie an was erinnert, was ich gar nicht mag. Und zusammenbleiben und zusammenhalten, wenn wir nicht die gleiche Auslegung von Daniel 3 haben. Wenn wir nicht die gleiche Heiligtumslehre vertreten, obwohl wir glauben, dass wir sie richtig verstanden haben und wissen, was da oben so passiert. Dass wir das aushalten, dass einer dafür länger braucht und dass es einem anderen vielleicht gar nicht so wichtig ist. Das ist okay. Das ist okay. Ich möchte nicht, dass wir eine sitzende Gemeinde sind, die sagt, wenn die Deko nur anders wäre, dann würde ich lieber hierher kommen. Wenn die Kinder nur nicht so laut hier vorne wären während der Kindergeschichte, dann würde ich mich zu Hause fühlen. Wenn doch mehr das gepredigt werden würde, was ich mir wünsche, dann wäre das mein Zuhause. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht auf etwas warten, was wir vielleicht gar nicht kontrollieren können. Ich wünsche mir, dass wir eine stehende Gemeinde sind, die nicht stehen bleibt, sondern aufeinander zugeht und zu verstehen, warum mag denn jemand hier vorne laute Kinder auch mal für 7,5 Minuten aushalten? Warum ist ihm das so wichtig? Ich wünsche uns, dass wir aufeinander zugehen und uns bemühen, das zu verstehen und nachfragen auf Augenhöhe, so wie wir es unseren Kindern beibringen, dass wir vielleicht mal runterkommen und sagen, hey Udo, warum machst du das eigentlich so und nicht anders? Und ich glaube, mit diesem Ton und mit dieser Augenhöhe erreichen wir uns tatsächlich auch. Das wünsche ich mir für uns. Amen.